ARD. Unter dem Gras darüber. 5.
Der Kurfürstendamm, der sogenannte Kuhdamm, manche sagten übrigens auch Kohndamm. Denn am Kurfürstendamm wohnten eigentlich nur reiche Leute. Es war eine ausgebrochene Wohnstraße mit wenigen sehr teuren Geschäften. Auch der Geschäftsraum meiner Mutter war ein ausgewogen teures Geschäft, eines der teuersten Geschäfte auf diesem Gebiet, wo das teuerste in Berlin mit der entsprechenden Kundschaft. Und da wohnten also nur reiche Leute und es waren dabei sehr viele Juden. Meine Mutter hatte auch sehr viele Juden, hatte zum Beispiel mehrere Leute, die Kohn hießen und die hießen bei ihm Kohn 1, 2, 3, 4. Die wurde natürlich nicht angeredet als Frau Kohn 4, aber wenn die kamen, wollte ihren Hut haben, dann wurde in die Arbeitsstube gerufen, den Hut für Frau Kohn 4 und dann wusste die Bescheid. Um das auch vielleicht noch zu sagen, weil es ganz interessant ist in sozialpolitischer Hinsicht. Ich habe als junger Mensch und als Kind damals nie den Osten Berlins betreten. Für mich endete Berlin allenfalls unter Linden an der Spree. Alexanderplatz nie gesehen, nie erlebt. Interessant ist nun, dass ja diese Vororte selbstständige kleine Städte waren, wie Langwitz, Lichterfelde, Zehlendorf, Dahlem, Grunewald, waren selbstständige eigene Gemeinden mit einer eigenen Gemeindevertretung, eigenem Bürgermeister und so weiter. Und dasselbe gilt für den Osten, also Lichtenberg oder Kreuzberg oder Wedding oder so etwas. Das hatte zur Folge, dass die Infrastruktur, will ich mal sagen, in den Städten, diesen Gruppen völlig verschieden war. Denn zum Beispiel Langwitz war ein Ort mit vielleicht 8.000 oder 9.000 Einwohnern. Und die meisten dieser Einwohner waren gut betuchte Leute. Und vordessen hatten die ein verhältnismäßig hohes Aufkommen an Gemeindesteuern. Und deshalb hatten wir zum Beispiel in Langwitz, wir wohnten ja in Langwitz, hatten wir einen netten Park zum Spazierengehen, diesen Beiendorfpark nach einem früheren Bürgermeister. Und wir hatten eine eigene große Festhalle, pompöser Bau mit Säulenhalle und so weiter. Und hatten einen Kulturverein. Jeder Bürger, der etwas auf sich hielt, war in dem Kulturverein. Und da wurden jeden Monat Veranstaltungen gemacht. Es wurden bedeutende Schauspieler verpflichtet und da waren Theateraufführungen, Konzerte und so weiter. Das alles gab es natürlich in den östlichen Bezirken nicht, weil die, Wedding meinetwegen, hatte ein sehr geringes Steueraufkommen, weil da meistens Arbeiter wohnten und vordessen war die Situation da völlig anders. Da gab es keinen großen Park und keine Besonderheiten, so wie Theateraufführung oder sowas, da gab es allenfalls ein Kino, ein Lichtspieltheater. Und während diesen westlichen Vororten eben Einfamilienhäuser überwogen und die Wohnungen waren 3, 4, 6 Zimmerwohnungen. Im Osten waren es 2 Zimmerwohnungen und zum Beispiel die Toiletten waren immer auf der Treppe, im Treppenhaus. Also mehrere Parteien benutzten dieselbe Toilette. Das war die Regel geradezu. Und da muss man ja sagen, dass da im Laufe dieses Jahrhunderts doch eine sehr begrüßenswerte Entwicklung stattgefunden hat. Denn heute sind ja diese so sehr abgeschlossenen Wohnviertel eigentlich nicht mehr so verbreitet. Wir haben heute auch noch Viertel, wo bessere Leute, wie man so sagt, wohnen und mehr Arbeiterviertel, aber doch nicht mehr in diesem schroffen Sinn, wie es damals war.
Ja, die Trennung zwischen den Ständen war also sehr scharf.
Ich hatte keine Vorstellung davon, muss ich ganz deutlich sagen, keine Vorstellung davon, wie ein Arbeiterkind lebt. Was das die für Spielzeug haben oder sowas. Das wusste ich ja überhaupt nicht, keine Ahnung davon. Und das ging allen, die in diesen Vororten wohnten und die Eltern hatten, ging das so.
Der Vater hat verboten, dass wir auf der Straße spielen. Wir durften nie barfuß auf die Straße gehen. Außerdem war unser eines Nachbarhaus das Dekanat. Die hatten 6 Kinder. Da konnten wir über die Mauer über in den Dekanatsgarten gehen und mit diesen Kindern im Garten spielen. Nebenan war das Haus vom Mesmer und im übernächsten Haus war ein anderes Pfarrhaus. Mit deren Kindern, die älter waren, sind wir auch weniger verkehrt.
Ich bin mit lauter reichen Leuten zusammengekommen in der Lehre. Und die haben alle Kinder gehabt, aber die haben nicht gespielt mit den armen Kindern. Die reiche Kinder, die sind noch alle Bogenhausen gewesen. Und da hat kein Armer gewohnt, hat sie nicht kennen, weil da alles teuer war. Auch habe ich da als Lehrmädel die Sachen hintragen müssen. Ich musste ja einen Dienstbodenaufgang raufgehen, da ist man gar nicht so in Verbindung gekommen. Und wenn ich da die Ware abgeliefert habe, habe ich mit dem Herrschaftshof gar nicht da. Da habe ich oft mit den Dienstmitteln gesprochen und die haben mir schon ihr Leid geglaubt.
Ich bin der Toni Diepold, bin 1909 geboren. Das war im Englischen Garten, da war mein Vater königlicher Hofgärtner. Da ist der König gekommen in der Equipage und hat versahnen wollen. Da ist mein Vater mit dem Philozibet damals mit dem Fahrrad. Philozibet hat man damals zu einem Fahrrad gesagt. Unterbogen, ein Lenker, die Alten. In die Fasanerie runtergefahren, hat Fasanen geholt, hat es dem König gegeben und hat unten schnell aus dem Eiskasten so eine kalte Limonade getrunken. Mit dem Erfolg, dass er heimgekommen ist, der König ist mit seinen Fasanen vorgefahren. Mein Vater hat es ins Bett gelegt und ist nach 3 Wochen gestorben. Da hat sich der Magenausgang geschlossen, das hat man damals noch nicht erkannt. Er hat direkt verhungert. Als mein Vater gestorben ist, war ich 2 Jahre alt. Hat meine Schwester, die ist 5 Jahre älter, meine Mutter, wir mussten aus der Dienstwohnung raus. Und meine Mutter hat eine lächerlich kleine Pension gekriegt, weil wenn mein Vater 2 Jahre später gestorben wäre, wäre er damals erst in die gehobene Dienstklasse gekommen. Er war ja Hofgärtner, aber so ist mit ihrer kargen Pension, hat sie uns beide großgezogen. Wir haben gehungert wie die Raben. Da hat es gelbe Rübenmarmelade gegeben, das war also das Einzige. Keine Butter, Brot, da haben wir ich weiß nur, dass wir halt leere Mobilölkannen, das waren die 4-jährigen Ölkannen, mit denen hat meine Mutter die Pfanne ausgestrichen, weil wir kein Fett gehabt haben.
Mein Name ist Alfred Bischoff. Ich bin geboren am 6.4.1911 in Berlin. Mein Vater war Schlosser und Schmiedemeister. Wir waren 6 Geschwister. Und wir wohnten zunächst in Lichterfelde und hatten eine Einzimmerwohnung, 6 Personen und die 2 Erwachsenen und haben da gehaust. Vorne war eine Küche, Bad war natürlich nicht. Es war nur eine Toilette und Küche und dann ein großes Wohnzimmer. Wir haben übereinander geschlafen. Und da spielte sich auch das ganze Leben ab. Denn die Küche war klein und war kalt. Es gab auch keine Heizung. Und es war eine furchtbare Zeit. Es gab meist Mohrrüben oder Kohlrüben. Fleisch wurde nie gekauft. Da hatten wir gar kein Geld zu. Meine Mutter schickte uns immer Knochen kaufen. Das waren auch manchmal auch Pferdefleisch. Das gab es damals auch noch. Und damit wurde eine kräftige Brühe gekocht mit ein bisschen Mohrrüben drin, ein bisschen Grünzeug. Und damit haben wir uns ernährt. Und Kartoffeln natürlich, wenn wir welche hatten, ja.
Die arme Bevölkerung, gerade auch die Industriebevölkerung, da war ein Hering und Kartoffel ein Festessen. Sie bettelten um den Bohnenkaffeesatz, wenn wir Bohnenkaffee getrunken haben. Man hat ihnen immer auch was geschenkt, natürlich die abgetragenen Kleider, die Schuhe, das war selbstverständlich.
Ich weiß noch, da in der Blumenstraße, da war die Schranenhalle, da ist Obst verkauft worden. Und da war Tonnen da ist Obst reingeworfen worden, das, was sie nicht verkaufen haben können. Da haben wir Kinder nachgerahmt, haben wir raus und haben das ausgeschnitten und haben das gewaschen und gegessen. Also so war die Zeit. Nur der Beamte, der hat leben können. Aber Arbeiter war Arbeiter. Weißt, der war Dienstbote und Arbeiter. War für die Herrschaft da. Und da hat es ja auch viele Bettler gegeben, die ins Haus gekommen sind, haben geläutet, sie könnte ein Stückerl Brot haben. Ja, und in den guten Häusern ist ja überall eine Tafel dort gewesen, Betteln verboten. Da haben sie gar nichts rein dürfen. Die haben dann meistens einen Diener gehabt oder einen Hausmeister, der hat schon davon gejagt.
Wir hatten eine Straße, in Schwabach war das, da waren die Blattgoldschläger. Die hatten einen kleinen Goldballen auf einer, was weiß ich, einer harten Platte oder was, ich habe es selber nie gesehen, haben sie das Gold ganz platt geschlagen. Je feiner, je mehr sie aus so einem Stück rausbekommen haben, umso besser war der Gewinn. Man hat sie immer gehört, wie sie geklopft, geklopft, geklopft haben. Ne? Und da war die Armut zu Hause. In kleinen Ziegelhäusern, mit Ziegelstein gebauten Häusern haben die da gewohnt. Und Vater hat dann eben auch von diesen armen Leuten manchmal erzählt. Ne? Vater hat oft gesagt, ich habe wieder Kinder gehabt, die noch im Winter barfuß laufen. Keine Unterwäsche angehabt, ein Wolljäckchen vielleicht. Und ein Kleidchen.
Ich heiße Stefan Beirer und bin in der Au geboren, am 28. Oktober 1912. Das war eine miese Gegend. Die Au. In einer Herberge in München. Die Au war schon ein altes Viertel, die stand, bevor München stand. Die ist älter wie München und waren lauter Herbergen, kleine Häuschen, wo jedes anders stand. Das eine so, das andere so. Und es waren sehr arme Leute, die sich diese Häuschen leisten haben können. Und in diesen Häuschen hat sich früher alles abgespielt in einem Raum. Da war alles drin, was gelebt hat. Menschen, Kinder, Tiere, Hühner sind rumgeflogen. Also alles hat sich in einem einzigen Raum, denn nur ein einziger Raum war heizbar. Und die Leute haben arbeiten müssen für ihren Unterhalt. Mein Vater arbeitete in einer Fabrik, in einer Bürstenfabrik, die sehr gute Arbeit geleistet hat, die sehr gute Bürsten gemacht hat. Ich habe noch eine da aus der Zeit, wo mein Vater dort gearbeitet hat. Und da fehlt noch keine Bürste. Meine Mutter war also aus der Regensburger Gegend, geboren in Regenstauf. Und die ist natürlich als Kind schon, weil ihre Eltern ja nach München gezogen sind, als Kind nach München gekommen. Und sie hat München nie geliebt. Sie hat diese hohen Häuser, die in München standen, gefürchtet. Sie wäre so gern in einer kleineren Umgebung gewesen. Sie ging ja auch in München dann ins Geschäft. Sie war in einer Wäscherei, in einer Dampfwäscherei, war eine sehr, sehr fleißige Person, ist zu ihrer Arbeit oft gelaufen, weil ihr die Pferde leid getan haben, die den Straßenbahnwagen ziehen mussten.
Mein Vater war praktischer Arzt, Geburtshelfer und hatte zwei Krankenhäuser als Chirurg unter sich. Und eine Landpraxis, ja, im Umkreis von 20 Kilometern oder weiter. Er ist mit zwei Pferden, mit der Kutsche gefahren. Und wenn er draußen am Land operieren hat müssen, sagen wir mal einen eingeklemmten Leistenbruch, der nicht transportiert werden konnte. Da hat er die Krankenschwester mitgenommen und im Auto seine ganzen sterilen Trommeln mit Verbandzeug, mit Instrumenten und was er gebraucht hat, mit dabei gehabt. Und am Bauerntisch wurde der Patient operiert. Und vorher hat er sich heißes Wasser geben lassen, um die Hände zu waschen. Manchmal sagt er, sie haben nicht einmal eine gescheite Schüssel gehabt, sondern irgendeine große Milchschüssel, wo er seine Hände drin waschen konnte. Es gab kein Wasser. Die Wasserleitung wurde erst 1921 nach dem Krieg eingeführt. Die Leute hatten Regenwasser gesammelt in Zisternen. Und das Wasser haben sie fürs Vieh gebraucht, zum Kartoffelkochen für die Schweine. Die Windeln wurden bei den Kindern nass wieder aufgehängt, nicht mal gewaschen. Die Kindersterblichkeit war so groß. Am Statistischen Landesamt in Berlin 25% Säuglingssterblichkeit. Und vielfach waren es Ernährungsstörungen, weil die Frauen gewöhnlich am zweiten, dritten Tag schon wieder am Feld gearbeitet haben, im Stall gearbeitet haben und schon wieder 5, 6 Kinder um sich rum hatten. Sie kaum gestillt haben, nicht? Und dann eine verbanschte Kuhmilch hergegeben haben, sodass die Kinder eben von vornherein falsch ernährt waren und dadurch auch Rachitis. Und ich kann mich gut entsinnen, sie lagen im Kinderkorb mit einem dicken Federbett zugewickelt neben dem heißen Ofen, damit sie sich ja nicht erkälten. Ein kümmerliches, kleines Wesen lag da, nicht? Und wenn es eine starke Natur gehabt hat, ist es halt durchgekommen. Ne? Und wenn es nicht gestorben ist, hat der Bauer gesagt, na ja, sei der Engel geworden, machen wir nächstes Jahr wieder eins. Ne? Und so haben sie einen Stall voll Kinder gehabt. Und statistisch haben sie vielleicht 20 Kinder gehabt und 10 haben gelebt. Ne? Und das Älteste war dann schon außer Haus, als Magd irgendwo. Nicht? Und die Bäuerin hat allein wieder wursteln können, nicht?
Geburtenbeschränkungen, überhaupt über Geburten oder über Sex oder über so etwas, da wurde ja überhaupt nicht geredet. Das war alles Tabu. Auch nachdem ich erwachsen war, wurde nie über Sex oder Geburtenbeschränkung oder irgendwas geredet.
Das war doch unmöglich von Seiten der katholischen Kirche überhaupt nicht. Die Leute waren sehr streng katholisch erzogen worden. Nicht? Die gingen morgens entweder um 5 Uhr in ihre Frühmesse oder um 7 Uhr. Ja, das war selbstverständlich, jeden Tag. Mittags um 11 Uhr, wenn die Glocken geläutet haben, hat man den Hut abgenommen auf der Straße oder bei der Arbeit, hat sich bekreuzt und dann Vaterunser gesprochen. Um 11 Uhr beim Mittagessen hat man sein Ave Maria gesprochen, hat man sein Vaterunser gesprochen und hat sich bekreuzt vor dem Essen, nach dem Essen. Das war selbstverständlich. Ja. Dem Geistlichen hat man die Hand geküsst, wenn man ihn auf der Straße begegnet hat oder seinen Rocksaum berührt. Es war so.
Mutter ging morgens um 6 in die Kirche. Dann kam sie immer zu spät, um Frühstück zu machen, sodass ich also überhaupt mich nicht erinnere, in der Kindheit und Jugend an einem Frühstückstisch gesessen zu haben, außer am Sonntag. Und da auch spät, weil wir ja alle zur Kommunion gehen mussten. Und beim Essen morgens wurde gebetet und mittags, dann ging sie zwischen, weil sie ja gar keine Zeit hatte, ging sie zwischen Herd und Tisch, das wir hatten, aßen normalerweise in der Küche, weil das ein wunderbar gescheuerter, langer Ahorntisch war und nur sonntags im kleinen Wohnzimmer dahinter. Dann ging sie immer hin und her, aber dann wurde das Gebet und das, ich weiß gar nicht mehr was. Also es dauerte sicher eine Viertelstunde, das Essen war kalt, bevor man rankam. Und hinterher wurde auch wieder gebetet, aber alles unkonzentriert. Und dann im Oktober, im Mai ist Marienmonat, da mussten wir jeden Abend in die Maiandacht. Maria zu lieben war Josef sein Sinn. Kennen Sie das? Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn. Das ist das 19. Jahrhundert. Und wir sangen natürlich laut, als Maria zu lieben, war dem Josef sein Sinn. Er fuhr jeden Abend mit dem Fahrrad dahin. Er half ihr beim Spülen. Maria, mach schnell. Vielleicht gehen wir spazieren. Es ist ja noch hell, nicht? Also war das so entsetzlich kitschig war. So sangen wir dann dagegen an. Das war der Maimonat. Und der Oktober ist der Rosenkranzmonat. Und da wurden wir eben angehalten bei Dämmerung, das war also gegen 6 Uhr vorm Abendbrot, dann wurde also noch Licht gespart und dann stellte sie einen Küchenstuhl hin und wir waren 1, 2, 3 und dann wurde der Rosenkranz gebetet, kniend. Und sie ging dazwischen hin und her und kochte oder arbeitete und machte und betete lauthals vor.
Die Kirche war damals viel präsenter, als sie jetzt in unserer Zeit ist. Ich ging auch in eine Klosterschule, da wurde das natürlich noch unterstützt. Und gerade diese Kirchengebote, alle Jahre beichten, alle Sonntag zur Messe gehen, die standen damals sehr im Vordergrund. Das war die größte Sünde, die man tun konnte, wenn man so ein Kirchengebot nicht beachtete.
Meine Schwester hatte noch Freundinnen, die im Internat bei den Ursulinen waren. Also meine Schwester, weitere Generation, die im Internat waren. Die gingen mit Hemd in die Badewanne und da wurde die Klappe drauf gemacht, damit sie sich nicht sehen konnten, damit sie nicht unkeusch wurden. Natürlich waren die jungen Mädchen, als die Nonnen dann nachher rausgingen, dann haben die das Hemd nachher durch das Wasser geschleift, ja, und haben sich natürlich nackt gewaschen. Aber so war die Prüderie.
Als ich in der ersten Klasse Volksschule war, da wurde mir der Graben zwischen Protestanten und Katholiken einmal bewusst. Da machten wir einen Schulausflug von Sendling hier nach Grünwald. Und dazu haben wir uns einen Trambahnwagen gemietet. Der Trambahnwagen wurde aber von unserer Klasse nicht voll, von unseren Kindern. Und darum haben wir eine evangelische Klasse mitgenommen, auch die erste Klasse von den evangelischen Kindern. Das gab einen riesen Aufruhr. Manche Eltern wollten ihre Kinder nicht mitfahren lassen auf den Ausflug, weil evangelische Kinder dabei waren. Und ich weiß noch, wir haben uns sehr gewundert. Die evangelischen Kinder haben zuerst allein in ihrer Gruppe gespielt und wir Katholischen auch in unserer Gruppe. Und dann haben wir mal gespielt, fürchtet ihr den schwarzen Mann? Und da wollten dann die Evangelischen, einige davon sind da gestanden und wollten halt auch mitspielen. Und letzten Endes haben wir es alle miteinander gespielt. Und dann habe ich das Wort gesprochen, das hätte ich nie gedacht, dass die evangelischen Kinder so spielen, wie wir spielen. Es war ein ganz großes Erlebnis dann.
Wir gingen zum Beispiel automatisch in die Konfessionsschule. Die Protestanten in die Steinbergstraße, wir in die Auguststraße. Und dann gab es noch die freie Schule. Da gehen die Sozis hin. Aber das wusste man beinahe nicht, wo die war. Die war in der Simon-Meister-Straße. Aber da spricht man nicht. Das war schon außen vor. Die evangelische Macht in Lutherkirche lag in unserer Wohnstraße, in der Merrimerstraße. Und meine Mutter hat uns gelehrt, da dürft ihr nicht hineingehen, da ist der Teufel drin. Und all die Leute, die da hingehen, die kommen alle in die Hölle. Und ich sehe mich noch am Sonntag vor dieser Kirche stehen und diese netten Leute da rauskommen, alle so nett angezogen und so freundlich und so natürlich. Und mich fragen, ich habe aber nie gewagt zu fragen, es gab in diesem Sinne keinen Kontakt zwischen Mutter und Tochter, es kann doch gar nicht sein, dass die alle in die Hölle kommen sollen. Und dann bin ich in die Kirche mal reingegangen und habe gedacht, ach, die ist aber nüchtern. Aber der Teufel, nö. Ja, so stark. Wir putzten der Karfreitag war der Feiertag der Protestanten. Eine katholische Hausfrau putzte dann die Fenster. Also sie war außen sichtbar am Saubermachen, dass es Werkdach war.
Uns hat man den Vers nachgerufen, lutherischer Zipfel, steig oben in die Hölle, bis dem Teufel sei Gesell. Damals waren die noch so, möchte ich sagen, 200 Jahre zurück in ihrer Auffassung. Die Mutter hat aber dann gesagt, geht ruhig in den Religionsunterricht auch der Katholiken, ihr könnt nur lernen, sodass wir mit dabei saßen. Aber wir waren Diaspora.
Man fühlte sich immer bedroht, wenn man etwas Böses tat, dann kommst du in die Hölle. Und das war irgendwas Furchtbares, wo es brannte und heiß war und ein Sündenpfuhl und sowas.
Meine Mutter hatte ja einen ganz, ganz großen Kummer, dadurch, dass ihre Eltern so früh gestorben waren. Erst die Großmutter und dann der Großvater, also für mich, von mir aus gesehen, Großmutter und Großvater. Und die Familie war sehr gut katholisch und meine Großmutter ist also sehr überraschend gestorben und wurde nicht mehr versehen. Und die ist auch vorher nicht so viel, wie der Glaube es gefordert hätte, in die Kirche gegangen. Und drum hatte meine Mutter den großen Kummer, die hat immer sich eingebildet, die Großmutter wäre in die Hölle gekommen, weil sie keine so gute Christin war. Und da ist sie Zeit ihres Lebens nicht drüber hinweggekommen. In den letzten Jahren hat sie mal einen Priester gefunden, der sie etwas beruhigt hat und ihr gesagt hat, eine Frau, die so viel arbeitet und alles für ihre Familie tut, die kommt bestimmt nicht in die Hölle, auch wenn sie am Sonntag keine Zeit hat, in die Kirche zu gehen. Da ist sie dann etwas ruhiger geworden. Aber sonst war die ganze Zeit meiner Kindheit dieses Problem auf dem Tisch gelegen.